HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Guten Morgen, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet fantastische Ferien. Die Sommerferien sind ja, naja, leider schon wieder vorbei. Und bei vielen ist eben auch die Schule vorbei. Abi ist geschafft. Und jetzt, diese Frage stellen sich eben viele. Ausbildung, Studium, Auslandsjahr, Jobben. Es gibt ja tausende von Möglichkeiten, was man machen kann. Es gibt aber viele Söhne und Töchter, die haben irgendwie gar keinen Plan. Die hängen noch immer nach den Sommerferien rum, zocken vielleicht, glotzen aufs Handy, wissen nicht, was sie machen sollen. Motiviert in die Zukunft gehen, das geht anders. Es scheint aber eben kein Einzelfall mehr zu sein, sondern eine Art Massenphänomen. Kennen Sie das vielleicht auch selbst von zu Hause? Wir nehmen uns dieses Phänomens an. Diese Orientierungslosigkeit nach der Schule, so will ich das mal nennen, das ist unser Themenschwerpunkt heute. Wir suchen nach Gründen, vielleicht auch nach Vorteilen und nach Ideen, wie es weitergeht, liebe Eltern. Ich verspreche keine Wunder, aber Verständnis. Liebe Schüler unter 18, die ihr gerade schön zu Hause chillt, wenn ihr schon wach seid. Vielleicht haben wir die eine oder andere Inspiration für euch. Guten Morgen, ich bin Bärbel Schäfer. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und überlege gerade, was habe ich eigentlich direkt gemacht, als ich meinen Schulabschluss in der Tasche hatte. Ich habe erst Liebesäpfel kandiert auf einer Kirmes in Bremen, dann habe ich in der Buchhandlung gejobbt und bin dann nach Paris gegangen, um die Sprache zu lernen und dort eben auch zu jobben. Es ist ein weit verbreitetes Phänomen, dass viele Abiturienten, viele, die einen Schulabschluss haben, nach der Schule überhaupt nicht wissen, was mache ich denn jetzt eigentlich? Wie geht mein Lebensweg, mein eigener, mit meinen Wünschen, mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Begabungen dann auch los? Alle Möglichkeiten sind da und trotzdem Vollbremsung und man macht am Ende gar nichts. Unsere Gäste sind heute Ulrike Bartholomäus. Sie ist Wissenschaftsjournalistin, Mutter einer 19-jährigen Tochter und Autorin von Wozu nach den Sternen greifen, wenn man eben auch einfach chillen kann. Und Paul Bühre, der ist 20 Jahre alt, der war nach dem Abi auch eher so ein bisschen chillig drauf und dann hat er die Welt erobert, war unterwegs. Und darum geht es eben auch in seinem aktuellen Buch, Das Jahr nach dem Abi, an alle Leute, die noch keinen Plan haben oder denken, sie hätten einen. Guten Morgen, lieber Paul Bühre.
Guten Morgen, ich freue mich hier zu sein.
Ja, ich freue mich auch. Wie ist die Stimmung? Können Sie sich noch zurückbeamen an Ihren Abi-Sommer?
Ja, auf jeden Fall. Also es ging alles so für mich relativ plötzlich, weil ich mich auf die Klausuren auch nicht besonders so gut vorbereitet hatte. Und dann hatte halt man plötzlich den ersten Wisch, wo die ersten so vorherigen Noten, wie sie halt sein werden, so draufstehen. Und so langsam schleicht es sich so bei einem ein, okay, was mache ich eigentlich, wenn das hier alles vorbei ist? So diese ganzen Abi-Verleihungen und so. Und ich habe auch erstmal einen Monat nicht so viel gemacht. Ich habe so den Vorwand gehabt, ja, ich muss ja noch meinen Führerschein zu Ende machen. Das beschäftigt mich jetzt diesen ganzen Monat. Das hat es natürlich nicht. Aber irgendwann habe ich so realisiert, dass ich einfach weg muss. Also, dass ich so zu lange irgendwie in diesem Ort geblieben bin. Und
was ist denn Ihr Ort? Wo kommen Sie her?
Ich komme aus Berlin-Zehlendorf. Und ich ich dachte einfach so, okay, die Schule ist vorbei. Und ich dachte dann so, okay, ich bin jetzt so frei, aber dann will ich nicht hierbleiben, sondern dann würde ich gerne halt raus in die Welt gehen und irgendwie mich ausprobieren. Und
okay, ja. Also wollten Sie weg, weil alle weg wollen und das alle auch irgendwie machen? Oder war das ein ureigener Wunsch bei Ihnen, Paul?
Ich glaube, das war eher so ein Fernweh, was einfach plötzlich da war und was ich auch wirklich umsetzen wollte. Ich hatte bei meinen Freunden sind jetzt gar nicht so viele, so auch so lange weg gewesen. Aber bei mir war es auch so, dass ich, seit ich Batman Begins geguckt hatte, diesen Film, dachte ich muss unbedingt irgendwie Kung-Fu machen und nach China irgendwie so ganz weit weg.
Also ja, das war der Plan, nach genau. China reisen, Kung-Fu.
Das war der erste Plan, so Schule ist vorbei, okay, ab geht's.
Das ist ja schon mal was anderes als chillen und erstmal gar nicht wissen. Das heißt, es ging erstmal darum, diese 9 Monate, diese neue Zeit der Freiheit zu nutzen mit vielleicht einem Interesse, was man in diesem Fall im Kino dann gesehen hat. Haben Sie sich denn tatsächlich ein Ticket für China gekauft?
Ja, ich habe das ja komplett ernst genommen und durchgezogen. Es war halt so Also ich hatte so ein bisschen meine Naivität, die ich davor auch gar nicht so wissend, habe ich gar nicht realisiert, dass ich wirklich so naiv bin und dass es vielleicht auch was Positives sein kann, weil das einmal halt ermöglicht, sowas dann ernst zu nehmen und das dann auch wirklich zu tun. Und ja, für mich war das sehr schön, so die ersten Monate in China haben mir wirklich sehr gut gefallen.
Aber sie sprachen kein Chinesisch und sie konnten auch kein Kung Fu. Jetzt können sie Chinesisch und sie können Kung Fu.
Ich hatte so ein bisschen so einen Crashkurs davor gemacht mit Chinesisch, aber nee, Kung Fu hatte ich davor noch nie gemacht, weil ich wollte auch so von null anfangen und dann auch so Erfolge, dass man das dann schnell sieht und merkt, dass man jetzt Fortschritte macht.
Also mittlerweile könnten Sie als meine Schutzperson mit mir durch Berlin laufen. Das ist sehr beruhigend.
Das weiß ich jetzt nicht. Aber ja.
Ein bisschen auf jeden Fall.
Kann so tun.
Was ist diese Zeit nach dem Abi eigentlich für eine Zeit?
Ich glaube, also man hat davor halt, ist man so in so einem festen Rahmen gebunden, den man halt so als selbstverständlich ansieht und den man auch dafür auch gar nicht mehr wertschätzt, dass man jeden Tag wirklich so sozusagen Leute sieht, auch Leute in deinem Alter, so mit denen du dich austauschen kannst. Das ist irgendwie so eine Selbstverständlichkeit. Und dass du dabei auch jetzt, dass dir jetzt Themen vorgeschlagen sind, dass du was lernen kannst, ist natürlich auch cool da so dabei. Aber das hört dann halt auf und du hast plötzlich diese Unsicherheit vor dir, wo du nicht weißt, was als nächstes passiert. Mhm. Und das geht jetzt auch erstmal weiter so. Also es geht mir jetzt auch immer noch so, auch wenn ich jetzt studiere, so diese große Unsicherheit. Und irgendwie muss man sich anfangen, da drin, in diesem Dazwischen so wohl zu fühlen. Und das ist man am Anfang nicht, weil es irgendwie neu ist.
Und darüber reden wir heute ein bisschen, denn es ist ja eine Zeit eigentlich, wo man das erste Mal dann anfängt zu fragen, wer bin ich eigentlich? Was sind meine Interessen? Unabhängig vom Lehrplan, der ja, wie Sie sagen, vorgegeben ist, die Struktur, dass man Leute trifft, die man mag oder die man auch mal weniger mag. Aber eigentlich läuft ja in diesem letzten Abi ja alles auf diese Ziellinie zu, Abi, und dann beginnt dein Leben. Ja, und darüber reden wir heute mit Paul Bühre, 20 Jahre alt. Einige kennen ihn vielleicht noch, weil er Teenie-Leaks mal geschrieben hat. Da waren sie 15, eine Art Anleitung für Eltern zum Umgang mit Teenagern. Jetzt musste er lernen, selber mit sich umzugehen, und hat ein Buch geschrieben, das heißt Das Jahr nach dem Abi. Wir reden gleich weiter hier im hr3 Sonntagstalk, Paul Bühre und ich. Paul Bühre ist Autor und Student. Er hat das Buch geschrieben, Das Jahr nach dem Abi. Und heute im hr3 Sonntagstalk reden wir über die große Leere, die einige vielleicht spüren nach dem Schulabschluss. Wer Eltern hat, die sich das leisten können, da nehmen die Schüler und Schülerinnen vielleicht eine Auszeit oder man macht Walk and Travel. Man will die Welt entdecken. Paul Bühre wollte das auch. Ist nach China gereist für 4-5 Monate, hat dort Kung Fu gelernt, die Anfänge. Ja. Und jetzt haben wir aber bei vielen diese Situation, lieber Herr Bühre, dass sich junge Leute erstmal gar nicht entscheiden können. Warum ist das so schwer? Was mache ich eigentlich nach dem Abi?
Ich glaube, es gibt einfach so viel. Es kommt einem so vor, als könnte man wirklich alles machen. Man will sich da so mit offenen Armen hinstellen und irgendwie alles einfangen und nichts fallen lassen dabei. Und ich glaube, so ging es mir auch total. Und irgendwann merkt man so, okay, ich kann nicht alles machen. Ich muss irgendwie
nennen
so.
Nennen Sie mal ein Beispiel. Also was wollten Sie machen? Kung Fu und Biologie, Physik,
ja,
und
also ich hätte mir auch alles von Berufen hätte ich mir auch alles vorstellen können. Irgendwie so Feuerwehrmann, irgendwie Post rausbringen, Postbote, mir auch gut vorgestellt, so mit dem Fahrrad morgens losfahren. Aber man fängt dann halt an, so Strategien zu machen. Also mir ging es so, okay, wie fange ich an zu studieren und so. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, erstmal einfach ins Machen zu kommen, weil man ist in dieser Startposition, in der man so ruht, und man muss irgendwie anfangen, dann wieder ins Machen zu kommen, also so Momentum wieder aufnehmen, weil dann ergeben sich automatisch wieder neue Sachen und man sammelt Erfahrungen und dann fühlt man sich auch so, als würde es weitergehen. Also egal, was man macht, ob man jetzt einen kleinen Job annimmt, ob man eine Ausbildung anfängt zu studieren oder halt wegfährt so.
Aber einige Eltern sind ja ziemlich genervt, weil einige Kinder diesen Startschuss, die ja keine Kinder mehr sind, sondern jetzt junge Erwachsene, diesen Startschuss offensichtlich nicht hören. Sie sagen, es kann daran liegen, weil es so eine Vielzahl gibt an Angeboten. Ja. Aber jeder hat doch vielleicht auch eine Idee, in welche Richtung es geht. Was würden Sie denn vorschlagen, das ein bisschen zu kanalisieren oder zu sagen, ich mache jetzt was Sportliches, ich muss jetzt wirklich erstmal runterkommen, diesen Stress vergessen. Andere fangen ja direkt mit einer Ausbildung an, vielleicht duales System oder Studium. Wie fange ich an, das zu sortieren, wenn alle Möglichkeiten da sind?
Also erstmal irgendwas mit was Kleinem anfangen und dann darauf irgendwie aufbauen, dass man also wirklich, also bei Studium zum Beispiel hätte ich mich noch gar nicht entscheiden können so am Anfang. Und deswegen war es ganz gut, dieses Reisen so zu haben, um so eine Distanz zu den Entscheidungen aufzubauen und dann zu reflektieren, okay, was sind jetzt die Sachen zu Hause, die mir immer noch wichtig sind, wenn ich jetzt ganz woanders bin und was ganz anderes mache, wie sieht es dann aus? Und wie geht es mir auch mit den Leuten, also mit meiner Familie? So, die Beziehung zu meiner Familie hat sich sehr stark verändert.
Zum Besseren?
Also oder zum Besseren, sehr viel zum Besseren. Einfach, weil man sonst immer so auf einem Haufen rumhängt und man nimmt sich so für selbstverständlich. Und dann, wenn die mal weg sind, merkt man, oh ja, ja, die brauche ich doch ganz schön.
Oder? Also Abstand hilft. Der Blick von außen auf das eigene Leben hat Ihnen eben auch
geholfen. Hat mir geholfen, ja. Ich glaube, das kann man auch nicht verallgemeinern. Und ich glaube aber, dass alle, also dass diese ganzen Umwege oder wenn Leute sagen, ja, der braucht so lange oder der verzettelt sich da. Ich glaube, das ist alles irgendwie wichtig, weil dann merkst du auch, okay, das funktioniert halt nicht, wenn ich jetzt weiter in diese Richtung weitergehe. Und ich glaube, manche brauchen da irgendwie länger, bis jetzt diesen geraden Weg dann gehen und sich ihre Welt dann so viel kleiner machen und dann was studieren oder eine Ausbildung machen. Mhm. Und bei anderen ist es einfach so, dass sie es von Anfang an irgendwie wussten. Und ja, also
sind die irgendwie im Vorteil? Also wenn man gleich weiß, ich habe ein musisches Talent und ich möchte an die Musikhochschule und ich möchte Schlagzeuger werden oder Geigerin.
Ich glaube, das ist schon ganz cool, weil man dann erstmal diese eine Sorge halt erstmal nicht hat. Mhm. Aber ich glaube, das ist dann halt keine Garantie, dass man sich dann die Frage dann nicht später halt stellt, okay, war es das denn jetzt wirklich? Also hätte ich da nicht nochmal was anderes vorher ausprobieren sollen?
Da müssen wir Paul Bühre vielleicht gleich nochmal klären, ob der Druck dann eben doch sehr groß ist. Es gibt ja Erwartungshaltung, die erste, die man natürlich an sich selber hat. Es gibt die von den Eltern. Es gibt vielleicht Lebensumstände in der Familie, dass jemand sagt, du bist jetzt der Erste, der bei uns studieren soll. Oder es gibt erfolgreiche Eltern, die Druck machen, sagen, du musst so mindestens erfolgreich werden wie wir. Reden wir gleich über Druck, ob man das spürt als Schüler, als Schülerin direkt nach dem Abi, was zu leisten und einen Plan zu haben. Paul Bühre ist heute unser Gast und er ist Autor des Buches Das Jahr nach dem Abi. Hier ist der HR3 Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer. Paul Bühre ist mein Gast heute im HR3 Sonntagstalk. Mit 15 wusste er, wie Teenies seiner Generation ticken. Teenie Leaks hieß damals ein sehr erfolgreiches Buch. Mit 20 kennt er das Problem Abi und was nun aus eigener Erfahrung. Orientierungslosigkeit bei der Vielzahl der Angebote nach der Schule. Das ist nicht nur etwas, was Sie kennen, Paul Bühre, sondern ich glaube viele Familien. Und nervt irgendwann auch mal die Frage von Verwandten, von Freunden, und was machst du jetzt?
Ja, also total. Ich finde, das ist die schlimmste Frage, die ich
so kenne. Warum ist die so schlimm?
Na, weil man es einfach nicht weiß. Woher soll man das auch wissen? Also ich studiere jetzt auch was, das heißt irgendwie Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation. Und da wissen die Professoren auch nicht wirklich, was es wirklich heißt, das zu studieren, weil sich der Studiengang jedes Jahr verändert. Und das ist halt so das Witzige, ich studiere jetzt was und es geht mir immer noch so, dass wenn jemand mich fragt, weißt du dann, was du danach machst, dann muss ich immer noch nein.
Aber es gibt ja konkretere Studiengänge. Sie hätten sich ja auch für Biologie oder Mathematik entscheiden können.
Ja, aber auch wenn ich Biologie oder Mathematik studiere, glaube ich nicht, dass man dann sofort weiß, wo es da hingeht. Vor allem, weil alles sich mittlerweile so spezialisiert hat.
Was machen die Eltern? Welche Rolle wünschen sie sich eigentlich von Eltern für Schüler und Schülerinnen in dieser Lebensphase? Es ist ja eine Phase des Aufbruchs. Also alle, die von außen auf diesen Schüler gucken, sind ja neugierig. Ja, haben ihn vielleicht beim 10. Kindergeburtstag und beim 14. gesehen, ja, bei der Bar Mitzwa oder bei der Konfirmation. Und jetzt sagt man, Wahnsinn, was wird aus diesen Menschen? Alle gucken mit großen Augen. Und was würden Sie sagen, wie sollten sich Eltern, Familie am besten verhalten?
Ich finde, ein bisschen Zeit sollte man den Leuten schon geben, wenn sie da gerade so drauf losgelassen werden. Also nicht sofort so eingreifen in diesen Prozess, weil natürlich wird es erstmal so eine Phase geben, wo man in dieses Nichts so ein bisschen fällt. Und jeder braucht es auch ein bisschen, finde ich, um zu merken, okay, so geht's nicht weiter. Also man muss jetzt, wenn man das auch von alleine merkt, das ist, glaube ich, besser, als wenn einem gesagt wird, hey, so geht's nicht weiter, weil wenn dir jemand das so vorschreibt, also wenn meine Eltern mir sagen, hey, so geht's aber nicht, dann mache ich erst recht so weiter. Also ich glaube, das ist eine Sache.
Also Eltern könnten eigentlich, wenn ich sie richtig verstehe, unterstützen, indem sie erstmal
einfach so ein bisschen, einen Blick drauf behalten, aber erstmal so ein bisschen gucken, wie sich das Experiment so entwickelt, das Versuchskaninchen. Und dann aber auch, wenn man merkt, okay, da tut sich jetzt nichts oder nach einer Weile, nach einem halben Jahr oder so. Ich finde, dann ist so Arschtreten auch ziemlich angebracht. Also ich habe es auch manchmal gebraucht, so dass ich dann von zu Hause nochmal so gehört habe, ja, aber wenn du wiederkommst, wie sieht es denn dann aus? Mhm. Darüber hatte ich zum Beispiel auch nicht wirklich nachgedacht, als ich losgefahren bin.
Ist das ein Vorteil der Erwachsenen, dass man irgendwie Zeiträume vielleicht doch besser einordnen kann? Man macht sich ja als Schüler und Schülerin da erstmal gar keine Gedanken drüber. Man hechelt dann bis zum Realschulabschluss, dann vielleicht bis zur Ausbildung oder bis zum Abitur. Wir Eltern wissen dann natürlich schon, ein Jahr ist auch ein Zeitraum, in dem man schon mal was schaffen kann, Praktikum oder etwas in der Art.
Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass die Eltern da auch, ja, da auch helfen können, indem sie dann ab so einem gewissen Zeitpunkt dann auch mal so eine Deadline setzen, so okay, bis dahin kannst du irgendwie hier lustig sein und machen, worauf du Lust hast, aber dann guck mal, dass du da wieder reinkommst und dass du dir da mal was Festes suchst, wo du dich so dran ausprobierst und ja, weil sonst geht's halt nicht weiter.
Kann man den Zeitpunkt auch verpassen, wieder so ein bisschen in die Spur zu kommen oder einen Plan zu haben?
Ich glaube, das kann auf jeden Fall passieren, aber das ist so hart, das sozusagen, wie der Zeitpunkt ist jetzt verpasst, weil am Ende führt es ja auch wieder dazu, dass man dann wieder nachdenkt, Mist, da habe ich jetzt wirklich Scheiße gebaut, jetzt muss ich mich aber richtig ransetzen, so, dann reißt man sich vielleicht am Ende mehr zusammen, wenn man mal die Erfahrung gemacht hat, dass man diese ganzen Uni, diese Deadlines zum Einschreiben und so alle verpasst hat. Ich glaube, dann ärgert man sich auch selber und ja.
Haben Sie denn in dieser Phase links und rechts geguckt, was machen die anderen? Sind die schon eingeschrieben? Machen die Work and Travel irgendwo in Australien oder Alaska oder in den Niederlanden? Haben Sie sich mit anderen verglichen?
Ehrlich gesagt nicht so viel. Ich war eher so damit beschäftigt, mich selber so ein bisschen so zu verlieren und ein bisschen durcheinander zu bringen. Mhm. Und so, ich hatte einfach Bock, so neue Sachen zu erleben. Und dann, als ich dann wieder da war zwischendurch vom Reisen so, da dachte ich dann auch so, wow, okay, so die Hälfte ist plötzlich weg, studiert in einer anderen Stadt. Die andere Hälfte studiert auch irgendwas. Und dann, ja, dann war es auch ganz gut, dass ich dann für mich auch schon so ein Studium hatte, was mich so wieder aufgefangen hat.
Also, und damit ist dann ja auch erstmal zumindest gröber als in der Schule, aber auch eine Struktur dann da.
Ja.
Und wir wollen gleich nochmal mit Ihnen klären, Paul Büre, wie man das als Eltern vielleicht am besten macht, Kinder an die Hand nehmen. Ja, vielleicht gibt es ja auch ein paar Tipps, die Sie haben über Social Media, ganz bestimmte Websites, wo man einfach mal gucken kann, wie verbringe ich die Zeit danach, außer sich treiben lassen. Das wäre der andere Plan dann. Ne? Und darauf warten, dass man irgendwann was spürt, wohin die Reise geht. Unser Gast ist heute Paul Büre. Gleich mehr mit Ihnen hier im hr3 Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer. Paul Büre ist Jahrgang 1998, unser Gast heute im hr3 Sonntagstalk. Wir reden über die Zeit nach dem Abi. Da rollen sich ja bei manchen Eltern irgendwie die Fußnägel hoch, wenn die Kinder immer noch am Ende der Sommerferien chillen. Der Führerschein ist gemacht. Die Kinder der Nachbarn haben vielleicht schon Pläne, nur das eigene hängt noch ab auf der Couch und spielt Fortnite und weiß nicht, was es mit dem Leben anfangen soll. Gibt es von Ihrer Seite aus Verständnis für Eltern für die innere Unruhe oder sagen Sie eher, man braucht auch ein bisschen Ruhe nach dem Abi?
Ich glaube, man braucht auf jeden Fall auch ein bisschen Ruhe, aber ich kann diese Unruhe auch total nachvollziehen. Ich merke es irgendwie jetzt auch, mein Bruder hat jetzt auch gerade Abitur gemacht und irgendwie hat er auch da so eine total entspannte Sicht darauf, dass sich das alles schon so ergibt. Und irgendwie merke ich dann auch so, aber du musst auch irgendwie von dir aus, musst da auch irgendwie so in die Richtung so ein bisschen kommen.
Viele sind 17, wenn sie fertig sind mit der Schule. Ist das vielleicht auch zu früh, eigene Neigungen schon ganz konkret zu erkennen?
Das finde ich absolut, das finde ich krass. Also wenn man dann auch schon weiß, was man studiert, dann finde ich das, ja, dann sind die sehr viel weiter als ich gewesen. Mhm. Aber ich glaube, ja, dann erst recht würde ich nochmal irgendwie wegfahren oder irgendwie was, ein freies soziales Jahr machen, irgendwas, was irgendwie
einen noch ein bisschen formt und andere Lebenswelten vielleicht öffnet. Das haben Sie ja auch gesagt, ich möchte andere Lebenswelten kennenlernen. Mhm. Gibt es Anlaufstellen, an die man sich wenden kann als Eltern, als Schüler, als zukünftiger Student oder Azubi, die Sie empfehlen in Ihrem aktuellen Buch?
Zum Reisen gibt es halt diese Plattform, das heißt Woofing. Da gibt es relativ viele solche Plattformen, wo man halt irgendwie so einen Beitrag bezahlt und dann werden einem verschiedene Hosts, also so Bauern, die auf Farms arbeiten, vorgeschlagen. Dann kann man bei denen arbeiten und dafür kriegt man halt Unterkunft, Kost und Logis. Und das fand ich eigentlich ganz interessant. Mhm. Also um halt so sparsam zu reisen, überall in der Welt halt.
Wer war Ihr Ansprechpartner? Denn bei vielen Schülern und Schülerinnen ist es ja so, dass die Konflikte sehr stark sind mit den eigenen Eltern, die vielleicht drängen und auf einen Plan hoffen, die das Kind dann hat. Wer kann helfen in so einer Situation? Was würden Sie sagen, Paul?
Also neben den Eltern dann natürlich Freunde von außerhalb, die vielleicht auch ein bisschen älter sind. Und die vielleicht auch schon angefangen haben zu studieren. Also ich würde einfach vielleicht Leute aus der Oberstufe, die irgendwie angefangen haben zu studieren, die zu ihren Studiengängen befragen. Oder auch vielleicht, wenn man mal irgendwie so ein paar Universitäten hat, irgendwie, oder Städte, in denen man vielleicht studieren könnte, dass man auch mal hinfährt und sich das anguckt, weil dann kriegt man ein ganz anderes Gefühl für den Studiengang oder für die Uni.
Dort auch, ob man schon mal mit Studenten dann sprechen, die genau das studieren.
Genau,
ja,
weil dann, das ist dann einfach mehr in der Realität als auf so einer Website, so ein Portal, wo dann so glückliche Studierenden fotografiert werden, die dann irgendwie so Spaß haben beim Studieren auf so einer Wiese.
Haben Sie noch Kontakt zu Ihren Mitschülern? Gab es schon das erste Abi-Treffen wieder?
Also Abi-Treffen in dem Sinne noch nicht. Aber doch, man sieht sich doch immer mal wieder auf einer Feier. Wir haben da irgendwie ganz gut so eine musikalische Connection. Da gibt es sehr viele, die in Bands spielen. Und irgendwie ist das ganz toll, dass dadurch dann immer wieder die Leute aus den unterschiedlichen Studienstädten wieder zusammenkommen und zusammen, weil sie ja zusammen wieder spielen wollen. Ja.
Ihr Abi ist jetzt 2 Jahre her, richtig? Mhm, genau. Wenn Sie zurückdenken an diese Zeit, was bleibt?
Also ich merke einfach, dass man sich am Anfang, also wirklich sehr viel, ich mich auch sehr viel gestresst habe. Aber für mich kommt dann zum Ende hin halt doch so eine Zuversicht dazu, dass es irgendwie alles sich doch schon so ergibt. Mhm. Also dass es einfach durch Ausschlussverfahren, durch Erfahrung, kommt man irgendwann dahin, dass man irgendwie merkt, okay, das wird's jetzt irgendwie nicht und das schon. Und also am Anfang ist man ja nicht wirklich in der so Realität, sondern man schwebt so frei rum und irgendwann fängt man an, sich so ein bisschen anzubinden, so ein bisschen irgendwie in eine Richtung einzuschlagen. Es fängt ganz langsam an und dann fängt man an, sich das irgendwie alles kleiner zu machen und ja.
Dann wird es eben auch konkreter, dann wird es greifbarer und jetzt mal ehrlich, wenn man dann feststellt, dass der Studiengang nicht funktioniert, dann kann man ja auch nochmal wechseln, oder?
Ja, total. Also vielleicht ist es dann auch eine Motivation, wenn man den Studiengang abgebrochen hat, den nächsten, den man dann macht, dann ist es eine bewusstere Entscheidung für einen selber vielleicht, weil der erste war vielleicht so, okay, wie ist Studieren überhaupt? Okay, finde ich ganz gut, aber was wir hier machen, damit kann ich nichts anfangen. Und mich würde das dann motivieren, den zweiten dann richtig durchzuziehen.
Okay, also ich nehme mit, lieber Paul Bühre, dass man auf der einen Seite nicht gleich hektisch werden soll, wenn das Kind nicht sofort weiß, was es will nach dem Abi. Dass man auch nochmal Ruhe und Entspannungsphasen tatsächlich zulässt. Mhm. Diese Neugier, die Welt zu entdecken und sich selbst vielleicht ein bisschen zu entdecken. Ja. Und das Ganze eben auch nochmal nachzulesen in Ihrem Buch, diese Suche und diesen Anfang des großen Freiraums in dem aktuellen Buch Das Jahr nach dem Abi. Wir reden gleich weiter mit der Wissenschaftsjournalistin Ulrike Bartholomäus. Die ist Jahrgang 65 und kennt als Vertreterin der Elterngeneration das Phänomen Orientierungslosigkeit nach der Schule eben auch aus der Sicht ihrer 19-jährigen Tochter. Also wir haben gleich nochmal die Elternperspektive. Herzlichen Dank, Paul Bühre, und Grüße nach Berlin. Und ja, alles Gute fürs Studium. Ne?
Danke, ciao.
Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und mein Gast heute ist Ulrike Bartholomäus, die Wissenschaftsjournalistin, hat ein Buch geschrieben, das heißt Wozu nach den Sternen greifen, wenn man auch chillen kann. Junge Erwachsene, ob mit Einser-Abi oder mit weniger glanzvollen Abschlüssen, sind ja oft nach der Schule blockiert. Statt ins Leben aufzubrechen, fühlen sie sich irgendwie unfähig, eine Entscheidung zu treffen. Frau Bartholomäus, Sie haben das selbst in der eigenen Familie auch erlebt. Wie war das denn bei Ihren Kindern?
Also meine Tochter ist jetzt 19 und vor einem Jahr ausgezogen. Sie hat jetzt ein Jahr Ausbildung hinter sich. Aber sie hat uns eigentlich schon früh angekündigt in der 11. Klasse, dass sie auch erstmal ein Jahr gar nichts machen möchte. Mhm. Und war so ganz überzeugt. Und wir waren aber gar nicht so überzeugt. Und
warum gesagt, waren Sie skeptisch?
Weil wir ganz schlichtweg davon nichts gehalten haben, ein Jahr gar nichts zu tun. Wir haben gesagt, du kannst ja ins Ausland gehen. Nee, aus Berlin weg will ich nicht. Hier sind ja meine Freunde. Und wir mussten wieder immer wieder auch mal ein bisschen lachen. Aber dann haben wir gesagt, wie sieht's denn aus? Was spricht denn dagegen, wenn du noch nicht genau weißt, was du willst, eine Ausbildung anzufangen? Und so hat sie dann gesucht, was macht sie, was braucht sie dafür, Immobilienwirt, da muss man ganz tolle Mathe-Noten haben, da war sie dann doch nicht so sicher, ob das das Richtige ist. Ja, so hat sie sich in eine Suchbewegung gebracht und dann kam sie eben darauf, ja, jetzt macht sie medizinische Fachassistentin und da ist jetzt ganz glücklich.
Okay, das klingt doch schon mal nach dem ersten großen Schritt ins eigene Leben. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Erwachsenwerden und Erwachsensein?
Ich glaube, da liegen ganz große Etappen, die es gilt zu erklimmen. Und dieser Übergangsphase gibt es ja verschiedene Entwicklungsziele. Und das eine Ziel ist sicherlich, in eine Berufswelt zu starten mit einer Ausbildung oder ein Studium, diese Entscheidung zu treffen, das dann auch durchzuhalten. Es gehört dazu, sich vom Elternhaus abzunabeln, auszuziehen, seinen eigenen Haushalt zu führen oder in einer WG sich zurechtzufinden, wo dann vielleicht ein WG-Partner keine Miete zahlt und was macht man dann? All diese ganzen Dinge für sich zu erobern und in die Welt zu starten, das ist der Unterschied sozusagen zwischen, wenn man das dann geschafft hat und alles irgendwie sich eingerichtet hat, erwachsen sein und Reife zu erzielen und erwachsen werden. Da ist man eben ganz lange auf einem Weg.
Und irgendwie scheitern ja nun nicht alle, aber doch eine beträchtliche Zahl an dieser Selbstständigkeit. Liegt das an den Eltern in Ihren Augen oder an den Kindern?
Das liegt an
junge Erwachsene, muss man ja, dann ja schon sagen, ne?
Ja, das liegt an einer ganz großen Vielzahl von Faktoren. Man kann da hier nicht sagen, es sind die einen, es sind die anderen. Es sind auch gesellschaftliche Gegebenheiten, die da reinspielen. Ich nenne mal ein paar Faktoren. Wenn ich bei den Eltern anfange, die Eltern haben heute ein sehr enges freundschaftliches Verhältnis zu ihren erwachsenen Kindern und haben sie auch in deren Jugend sehr behütet. Sie waren dabei, sie haben mitentschieden, sie haben Wege gebahnt, sie haben sie früher zur Schule gefahren und so weiter. Und
anders als bei uns.
Ja, das war einfach
in anderen Generationen, ja.
Das war einfach nicht der Standard, sondern da ging es darum, sehr viele Sachen alleine zu machen, weil es einfach so war. Und das ist, hat sich umgedreht. Und natürlich ist man nicht über Nacht mit 18 plötzlich selbstständig, sondern man muss gucken, man muss aufs Bürgeramt gehen, man muss die Immatrikulation hinkriegen, man muss den Arbeitgeber anschreiben und dann so nach dem Motto, wie war das im Kleingedruckten, da übersieht man mal was. Und das ist der eine Faktor. Also diese behütete Kindheit, die Kinder oder Jugendliche, wenn sie dann 18, 19 sind, einfach etwas unselbstständiger macht. Und der zweite Punkt ist sicherlich, dass es sehr komplex geworden ist, heute ins junge Erwachsenenalter zu starten. Man hat die Auswahl bei den Studiengängen zwischen 19.000 verschiedenen Studiengängen. Und das ist schon lähmend.
Und zum Teil eben Inland, Ausland ist ja für viele auch eine Option. Es gibt Work and Travel, es gibt die Ausbildung, die man machen kann. Also das ist zu viel in Ihren Augen?
Ja, es ist halt eine so große Vielfalt, dass man erstmal gar nicht so genau weiß, wenn man eben zu diesen 46% gehört, die noch nicht genau wissen nach der Schule, was sie machen wollen, eben total planlos da sich einer riesigen Auswahl konfrontiert sind, dann ist das überwältigend. Und da braucht man eine gewisse Zeit, um zu gucken, was will ich wirklich machen. Ein wichtiger Punkt ist auch, dass die Abiturienten oder Schulabgänger heute viel jünger sind. Es fehlt also das eine Jahr von dem verkürzten Gymnasium und für die Jungs fehlt ja der Zivildienst oder der Wehrdienst. Es war überhaupt keine gute Idee, das abzuschaffen. Jungs brauchen etwas länger noch mit der Reife und es ist einfach zu früh mit 17, 18 irgendwo hinzufahren, wo man noch nicht mal ein Konto eröffnen kann in einer fremden Stadt. Man kann sich nicht alleine immatrikulieren. Man kann alleine kein Zimmer mieten. Also das ist eine bizarre Situation.
Ulrike Bartholomäus, wir haben einiges zu besprechen noch heute bei diesem HR3 Sonntagstalk. Braucht man eben den perfekten Plan? Vielleicht ist das manchmal gar nicht die beste Lösung. Und gibt es vielleicht doch Tipps, um dieser Orientierungslosigkeit ein bisschen entgegenzuwirken? Darüber reden wir gleich mit Ulrike Bartholomäus, der Wissenschaftsjournalistin. Heute unser Gast im HR3 Sonntagstalk. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und unser Gast heute ist Mutter, Journalistin, Autorin. Aktuelles Buch heißt Wozu nach den Sternen greifen, wenn man auch chillen kann? Denn der Übergang von der Schule in die Ausbildung, ins Studium verläuft heutzutage nicht immer reibungslos und nicht immer konfliktfrei. Es droht eben genau dieses Konfliktpotenzial, wenn das eigene Kind Monate nach dem Abi noch zu Hause herumhängt und rumchillt. Also von Arbeitskollegen kennt man das ja mal, wenn die da einfach so im Stuhl abchillen, aber wenn man das über Monate zu Hause hat bei den eigenen Kindern, dann frage ich mich, ist das die Ausnahme oder eben ein Phänomen bei vielen, die gerade den Schulabschluss in der Tasche haben, Frau Bartholomäus?
Die Orientierungslosigkeit ist heute ein Massenphänomen. Es ist nicht so, dass einer von 30 nicht genau weiß, wie er losstarten soll, sondern es ist eben die Hälfte aller Abgänger, die dort stehen und überhaupt keinen Plan haben. Und ein Grund ist auch, dass diese Schulzeit so verkürzt ist und intensiv, dass sie in dieser Zeit, in der 11., 12. Klasse, wenn man ja weiß, es ist irgendwann vorbei, das ist ja nicht eine Überraschung, dass man plötzlich vor dem Abitur steht, dass sie da eigentlich überhaupt keine Zeit haben, darüber nachzudenken, wie geht's denn im Sommer oder im Herbst danach
oder
weiter.
Oder wie Sie eben auch erwähnt haben, dass man vielleicht tatsächlich noch zu jung ist, dass man noch gar nicht reif genug ist. Braucht diese Reifung dann Zeit?
Früher hat man gedacht, dass so ein Gehirn eines Heranwachsenden mit 18 ausgereift ist. Aber jetzt ist klar durch Studien, auch in Amerika, dass dieses jugendliche Gehirn bis 25 reift. Das heißt, genau in dieser Zeit, wo all diese wichtigen Lebensentscheidungen über Ausbildung, Studium und so weiter fallen, hat man eine ganz wichtige Kompetenz noch nicht, nämlich das ist die strategische Handlungsplanung. Also abzusehen, dass wenn ich mich heute für eine gewisse Sache entscheide, dass weitläufige Konsequenzen für meine Zukunft hat. Das ist natürlich recht ungünstig.
Also ist der Weg oder der Horizont etwas näher dran? Denn wenn diese Generation chattet, postet, liked, dann wissen doch eigentlich fast alle, was sie wollen und was sie gut finden für sich und für andere. Warum ist das bei den eigenen Neigungen, bei der eigenen Leidenschaft, womit ich vielleicht mal Lust habe, langfristig mein Leben zu finanzieren, so schwierig?
Das ist so, dass diese digitale Welt mit den Likes und den Chats eine auf der Oberfläche passiert. Das ist ja nichts, was mich jetzt ganz stark im Inneren berührt. Ob ich jetzt gesagt habe, dieses Paar Sneaker finde ich toll oder nicht, oder ob ich jetzt ein YouTube-Video geliked habe oder nicht. Das hat für meine Zukunft überhaupt keine Auswirkungen, sondern allerhöchstens etwas in der nächsten Sekunde oder in der nächsten Minute, vielleicht allerhöchstens noch eine Halbwertszeit nächste Woche. Aber ob ich eine Ausbildung zur Immobilienwirtin mache oder mich an der Uni einschreibe für Design oder Jura oder versuche an einer Schauspielschule zu landen, das sind ja viel weitreichendere Entscheidungen.
Aber glauben Sie denn, dass dieses digitale Spielen etwas mit der eigenen Zukunftsplanung denn tatsächlich zu tun hat oder mit der Unfähigkeit, langfristig Entscheidungen zu treffen? Spielt das eine Rolle?
Nein, ich glaube nicht, dass die digitale Welt auf diese Anbahnung von Wegen eine Rolle spielt, sondern es ist schon so, dass es Zeit und Konzentration raubt, aber man kann die Zeit ja auch investieren. Das ist zum Beispiel der Vorteil der digitalen Welt, dass ich diese Möglichkeiten ja heute recherchieren kann. Ich habe ja an den Universitäten und diese Studiengänge überall erklärt, ja, in ihrer ganzen Fülle und mit ganz vielen Details, die jedem zur Verfügung stehen auf Knopfdruck. Das ist natürlich ein riesiger Vorteil. Es gibt auch Tests im Internet, wo ich gucken kann, wozu eigne ich mich. Nicht alle sind toll, aber es ist ja auch zumindest mal ein Hinweis.
Und trotzdem gibt es eben noch ganz schön viele Familienbomben, so will ich sie mal nennen, die schlummern, während der Nachwuchs nicht genau weiß, wohin es geht. Obwohl eben so viel, wie Sie ja gerade sagen, Frau Bartholomäus, Angebote auch im Netz dann da sind. Wo lauert Konfliktpotenzial und wie kann man das eben auch vermeiden? Wie kann man gemeinsam eine Lösung finden? Das klären wir gleich hier gemeinsam im hr3 Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer. Ulrike Bartholomäus ist heute unser Gast im hr3 Sonntagstalk. Sie hat es selbst in der eigenen Familie erlebt, die Wissenschaftsjournalistin, und darüber ein Buch geschrieben, wie das ist, wenn die Kinder mit dem Abi fertig sind und dann sich vielleicht fragen, wozu nach den Sternen greifen, wenn man auch chillen kann. Wir haben uns eben überlegt, vielleicht braucht man doch den einen oder anderen Tipp mal zur Deeskalation, denn wir haben ja die einen Jugendlichen, die sehr weit nach vorne gucken, die freitags auf die Straße gehen und für ihre Zukunft demonstrieren, und ein anderer Teil, der liegt eben auf dem Sofa und bräuchte eben so ein Schild auf der Stirn mit der Aufschrift wegen Umbau geschlossen. Sie haben es ja geschrieben in Ihrem aktuellen Buch, Frau Bartholomäus, das Unterrichten von Deutschkursen zum Beispiel in Kolumbien oder Work and Travel in Neuseeland eine gute Idee, um sich erstmal selbst ein bisschen zu finden, zu orientieren?
Ich sage immer wieder, Auszeiten sind eine sehr gute Idee. Einfach sich Zeit zu nehmen, um zu reifen und andere Erfahrungen zu machen. Und es ist immer dann eine gute Idee, so eine Auszeit im Ausland zu verbringen, wenn eben auch das selber organisiert wird von den Heranwachsenden und eben auch zum Teil finanziert. Also wenn ich jetzt Englisch unterrichte in Kolumbien, das ist ja eine konkrete junge Frau, die mir das erzählt hat. Für sie war eigentlich nur ein symbolischer Betrag fällig, den sie vorher durch so eine Art Charity, die sie für sich organisiert hat, zahlen musste, vielleicht 2000 Euro. Und dieses Jahr war ansonsten eben finanziert durch ihre Arbeit dort vor Ort. Was jetzt nicht unbedingt weiterbringt, ist, wenn ich jetzt nur von Mama und Papa finanziert an die Partystrände Asiens jette, dort meine Mitabiturienten treffe und eigentlich gar keine fremden Erfahrungen mache, weil das ja immer wieder die eigene
Community
ist.
Man könnte sagen, es ist Augenöffnen für andere Kulturen, aber okay, in einem begrenzten Partyrahmen natürlich. Wann würden Sie denn sagen, mit all den Erfahrungen, den Gesprächen, die Sie nun geführt haben für Ihr aktuelles Buch, wann ist Schluss mit Chillen? Wann haben Sie auch Verständnis für die Ungeduld von Eltern?
Jetzt am Ende der Sommerferien ist der Zeitpunkt, wo Eltern das auch mal ruhig auf den Geist gehen kann, wenn das Kind sich in ein Murmeltier verwandelt hat und eine Art dauerkomatösen Schlaf entwickelt tagsüber und nur noch nachts unterwegs ist. Da darf man auch mal sagen, so, pass auf, du hast dich jetzt erholen können, 3 Monate vom Abitur, aber jetzt, wenn du noch nicht weißt, was du machen willst, dann fängst du mal an zu jobben.
Das heißt aber eben Konflikt, und den muss man aushalten, oder?
Eltern schrecken interessanterweise vor Konflikten mit den Kindern zurück. Es ist nicht so, dass es Autoritäten sind, die, sagen wir mal, in einer übergeordneten Position sind und eigentlich auch mal Ansagen machen können, sondern es ist sehr viel ein sehr symbiotisches und freundschaftliches Verhältnis. Das macht natürlich solche Situationen schwieriger. Aber ich glaube, dass der Konflikt hier lohnenswert ist, das auszudiskutieren, bevor nichts vorangeht. Und dass der Jugendliche zu Hause sagt, naja, ist ja wunderbar, die Chillzone ist eine Comfortzone, da kann ich machen, was ich will.
Und der Kühlschrank ist voll, die Wäsche wird vielleicht sogar noch tatsächlich gebügelt. Gab es denn eine Situation mit Ihrer Tochter, die Sie die Wände hochgetrieben hat?
Ja, das waren genau die Monate nach der Schule, wo genau dieser Effekt war. Wir gingen morgens aus dem Haus, das Kind kam uns entgegen, noch in der Partyklamotte, sah toll aus, aber wenn man das ein paar Mal erlebt hat, denkt man sich, wo ist hier der Fehler? Und da haben wir eigentlich auch geplant und gesagt, es war ja klar, die Ausbildung fängt erst Ende August an, dass wenn sich das gut etabliert hat, sie einfach auch auszieht. Und das wollte sie auch gerne. Und es gibt dann einfach die Momente, wo man sagt, es ist alles in Ordnung, jeder geht seinen Weg. Und ich habe auch viel Party gemacht nach der Schule. Ich wusste auch nicht, wohin. Ich bin dann ein Jahr ins Ausland gegangen. Aber irgendwie gibt es auch Grenzen und Eltern müssen nicht alles mitmachen.
Dann müssen wir genau diesen Punkt nochmal aufgreifen. Den haben Sie ja so ein bisschen genannt, in Wozu nach den Sternen greifen, wenn man auch chillen kann. Die große Orientierungslosigkeit nach der Schule, runter vom Radar, gebe ich jetzt mal als Stichwort mit. Ja, ein Plädoyer vielleicht für mehr Eigenverantwortung der jungen Erwachsenen. Dafür sind Sie ja, glaube ich, zu haben, Ulrike Bartholomäus. Wir reden gleich drüber hier auf hr3. Und ich bin Bärbel Schäfer. Runter vom Radar für mehr Eigenverantwortung der jungen Erwachsenen plädiert unser Gast heute hier im hr3 Sonntagstalk, Ulrike Bartholomäus. Unseren Podcast zum hr3 Sonntagstalk, der ist für genervte Eltern und Schüler nachzuhören ab heute Nachmittag hr3.de. Was meinen Sie damit eigentlich, runter vom Radar?
Ich glaube, dass junge Erwachsene einfach mal für sich Dinge tun, von denen die Eltern nichts wissen und Verantwortung übernehmen, ob das im Haushalt ist oder eben für die Familie, ist eine absolut wichtige Sache. Es ist einfach so, dass Eltern heute fast immer wissen, was ihre Kinder machen, wenn die auch 18 sind. Es gibt Ortungs-Apps, die werden eingeschaltet. Da kann man sehen, ah, das Kind ist gerade in Nizza am Strand. Aha, heute Morgen um 10 Uhr hat sie die Gastfamilie verlassen. Man muss natürlich wissen, wann schaltet man diese Apps eigentlich mal ab oder wann hört man auf, sich Gedanken darüber zu machen, wie der Alltag des Kindes ist, wenn das Abitur fertig ist.
Also Elternradar nach der Schule langsam mal auf Null runterfahren.
Ich glaube, das kommt sehr darauf an, was das für Jugendliche sind. Ich persönlich bin sehr für Freiheit, dafür sind leider nicht alle zu haben, aber jeder ist ja anders. Man darf ja auch nicht vergessen, dass sehr viele Eltern große Ängste um ihre jugendlichen Kinder haben, wenn die dann nach Laos gehen und da einen Englischkurs machen. Die hätte ich auch. Aber letztendlich geht es darum, dass diese jungen Erwachsenen halt losstarten ins Leben und dafür brauchen sie die Freiheit. Und die sollte nicht erst anfangen mit dem 18. Lebensjahr, sondern das ist auch vorher schon ein Prozess.
Ich habe von vielen Jugendlichen diesen Sommer gehört, die jetzt Abi in der Tasche haben. Boah, Bärbel, wir hatten auch richtig Stress und wir haben Stress. Schätzen wir das als Erwachsene vielleicht auch nicht so richtig ein, dass die auch ein hohes Stresslevel haben?
Doch, ich glaube, das ist den Eltern sehr klar. Das ist eine richtig anstrengende Zeit. Warum das so anstrengend werden musste, so ein Abitur zu machen, ist mir völlig unklar. Aber die sind schon sehr ausgelaugt. Denen fehlt Schlaf, denen fehlt Ruhe.
Gut, das liegt an den Abi-Partys, ne? Ist ja klar.
Ja, klar. Nein, das ist einfach gedrängt. Und es zählen die Noten so viel. Ich muss das schaffen, wenn ich Medizin studieren will. Sie stehen sehr lange unter einem sehr großen Druck. Und das ist natürlich jetzt auf dem Weg der Besserung, weil es wird ja wieder 13 Jahre Schule geben, dass es etwas entzerrt ist, dass ich mir vielleicht auch mal eine Sekunde Gedanken über andere Dinge machen kann.
Obwohl man ja immer sagen kann, alle Eltern, die nochmal an die Zeit denken, vor den Sommerferien, die letzten 2, 3 Wochen außer Eis essen, Minigolf spielen und chillen, da passiert dann ja auch nicht mehr viel. Manchmal denke ich immer, am Anfang des Jahres haben wir alle so viel Stress, nicht wir, sondern die Kinder natürlich. Und zum Ende wird es dann wieder sehr viel lockerer. Aber wir reden ja heute über den Blick nach vorn in das eigene Leben. Wir sind fast am Ende der Sendung. Ich würde ganz gerne kurz noch einen Punkt ansprechen. Wenn man sich auf den Weg macht und etwas sucht und dann feststellt, es ist nicht richtig, ist Abbrechen okay?
Ja, ich finde, ein Studienabbruch ist überhaupt kein Beinbruch. Es ist ja so, dass jeder Dritte heute das Studium abbricht. Das ist eine sehr, sehr hohe Zahl. Mhm. Die liegt eben aber auch daran, dass einige Studiengänge angesteuert werden, die überhaupt nicht zu einem passen. Deswegen sage ich ja, was spricht denn dagegen, erstmal eine Ausbildung zu machen, zu gucken, in welche Richtung möchte ich weitergehen, wenn ich denn partout noch nicht das weiß. Die Abiturienten sind ja nach 2 Jahren in der Regel fertig. Oder eben eine Auszeit zu nehmen und in Ruhe zu gucken, was passt zu mir, was zeichnet mich aus, was kann ich, was andere nicht können und was kann ich eben auch nicht, was ich bräuchte vielleicht für BWL. Ne? Muss man ja Mathe können zum Beispiel.
Und das eben auch klar benennen und sich da im Grunde nicht selber in die Tasche lügen. Also auf diese Reise muss man sich begeben und ich glaube, es muss dann auch eine ehrliche Reise sein.
Ich glaube, dass die Jugendlichen sich in der Zeit kennenlernen und auch einen Eindruck davon bekommen, worum geht es überhaupt in den verschiedenen Ausbildungs- und Studiengängen. Und wenn man feststellt, nach 2 Semestern oder auch wenn es sein muss nach 4 Semestern, es passt partout nicht zu einem, dann ist es doch besser, es abzubrechen und etwas anderes zu machen, als mit 40 festzustellen, dass man in einem Beruf gelandet ist, der ein Kreuz unglücklich macht.
Ja, das sagt Ulrike Bartholomäus. Letzte Frage zum Schluss. Wann haben Sie zuletzt gechillt, Frau Bartholomäus?
Gestern Nachmittag. Da gab es keine Termine. Ich habe im Garten gelegen und einen Roman gelesen.
Klingt gut. Also, dann wünsche ich Ihnen jetzt noch einen chilligen Sonntag. Danke für das Gespräch und alles zum Nachhören als Podcast natürlich. Tschüss, schönen Sonntag.
Vielen Dank.
HR3. HR3. Die mit den Lieblingssongs.